Deutschlandfunk Nova. Update.
Einfach mal für den Rest des Lebens kostenlos Burger essen. Genau das hat Burger King in Russland allen Frauen versprochen, die sich von einem Fußballer schwängern lassen. Und obendrauf gibt's noch Kohle, umgerechnet über 40.000 Euro. Das hat für ordentlich Diskussionen gesorgt und vielleicht sollte auch genau das passieren. Und es ist nicht die einzige zweifelhafte Werbekampagne rund um die WM. Ich sag nur, back deinen Mann glücklich. So stellt sich Dr. Oetker den Beitrag von Frauen zur WM vor. Warum die Werbung rund um die WM zum Teil so klingt?
Kuchen macht uns Männer sanft und verträglich. Da kann das neue Kleid ruhig 100 Mark mehr kosten. Oder sagen wir 5.
Als würde sie direkt aus den 50ern kommen, darum geht's gleich in dieser Folge vom Update. Außerdem geht's ums Schatzsuchen. Stellt euch mal vor, ihr findet durch Zufall so einen richtigen Schatz, also einen wertvollen Schlüssel zum Beispiel.
Also das ist ein ganz besonderer Schlüssel, der kommt aus der Römerzeit und hat drei figürliche Darstellungen, die ineinander verarbeitet sind.
Das ist Carsten Konze, der ist richtiger Schatzsucher und der hat diesen besonderen Schlüssel gefunden und dann direkt auch offiziell gemeldet.
Ich habe ein Video davon gemacht und 2 Tage später habe ich den gemeldet.
Was passieren kann, wenn man das nicht sofort meldet? Das zeigt eine Geschichte aus Baden-Württemberg. Da haben 2 Schatzsucher einen Haufen Silbermünzen gefunden und die erstmal für sich behalten. Und die haben jetzt richtig Ärger am Hals. Was man beachten muss, wenn ihr auch mal einen Schatz suchen wollt und was passieren kann, wenn man sich nicht an die Regeln hält, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Und außerdem müssen wir übers Anschnallen reden. Es sterben nämlich immer noch 200 Menschen im Jahr, weil sie nicht angeschnallt sind. Und 1400 verletzen sich schwer, weil sie ohne Gurt fahren. Vielleicht, weil sie denken, dass sie zu cool für so einen Gurt sind oder weil sie glauben, dass sie die perfekten Autofahrer sind oder weil sie denken, sie können sich im Zweifel noch abstützen. Ist alles nicht. Vor allem das mit dem Abstützen, erklärt Siegfried Brockmann, der Leiter der Unfallforscher der Versicherer.
Schon bei 20 Stundenkilometern würde also ein Mensch, der 75 Kilogramm wiegt, 1,8 Tonnen abstützen müssen, um die Kollision mit der Windschutzscheibe oder mit dem Armaturenbrett zu verhindern. Und da ist ja jedem sofort klar, das kann nicht funktionieren.
Außer den Gurtmuffeln. Warum die das nicht checken, damit beschäftigen wir uns auch in diesem Podcast. Sebastian Sonntag ist mein Name. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
In Luxemburg sitzen die Euro-Finanzminister zusammen und beraten über die letzten Hilfsgelder für Griechenland. Das dritte und letzte Rettungsprogramm für Griechenland, das läuft noch 2 Monate. Dann hat Griechenland insgesamt 230 Milliarden Euro an Hilfsgeldern bekommen. Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Ist Griechenland damit jetzt raus aus der Krise?
Also erstmal für viele Griechen persönlich muss man ja sagen, ist das Leben weiter ziemlich hart. Also die sind arm, die leben von ihrem Ersparten im öffentlichen Leben, also zum Beispiel im Gesundheitssystem. Ist ja alles zusammengestrichen worden. Mhm. Das ist nicht lustig. Mhm. Aber es gibt auch gute Zeichen. Die Wirtschaft wächst wieder langsam. Also vor allem der Tourismus boomt. Und manches funktioniert auch wirklich besser. Also zum Beispiel Sachen wie Steuern zahlen.
Das heißt, der Staat, der nimmt da auch wirklich wieder was ein.
Genau, aber die entscheidende Frage ist dann, ob möglichen Investoren diese guten Vorzeichen reichen. Also ob sie dann ab August wieder so viel Vertrauen haben, dass sie Griechenland auch wieder Geld leihen, wenn dann das Hilfsprogramm ausläuft.
Und was passiert, wenn nicht?
Tja, für den Fall hat die Regierung in Griechenland schon mal vorgesorgt und viele Milliarden Euro beiseite gelegt als Puffer. Und die Euro-Finanzminister haben heute beschlossen, dass sie auch noch ein Polster bereitstellen wollen, also sozusagen doch noch mehr Geld, um eben das Vertrauen von Banken, von Investoren in Griechenland weiter zu stärken. Alles natürlich unter der Bedingung, dass Griechenland weitermacht mit den Reformen und das wird auch sowieso noch weiter kontrolliert.
Was ist denn eigentlich mit den ganzen Schulden, die dadurch angehäuft worden sind?
Ja, auch darum ging es heute, um mehr als 300 Milliarden Euro geht es da. Also eine Masse Geld. Mhm. Damit Griechenland die Schulden leichter zurückzahlen kann, ist zum Beispiel im Gespräch, die Laufzeiten für die Kredite zu verlängern. Mhm. Also noch über 2060 hinaus. Ich meine, das ist ja auch schon irre lang.
Mhm. Allerdings, also ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, es bringt ein bisschen mehr Luft, bis die Wirtschaft wieder richtig brummt. Aber das macht den großen Berg ja auch nicht kleiner, ne?
Vielleicht doch. Ah. Volkswirte sagen, dass die Inflation mit der Zeit vielleicht diesen Berg mit auffrisst. Also wenn Geld weniger wert ist, sind ja auch Schulden weniger wert. Und dann soll Griechenland außerdem vielleicht eben auch noch Geld zurückkriegen, das es als Zinsen für die Kredite gezahlt hat an die Euro-Staaten. Zum Beispiel an Deutschland. Das ist ja heute bekannt geworden, dass Deutschland fast 3 Milliarden Euro sozusagen an der Krise in Griechenland verdient hat durch die Zinsen.
Und das hat schon irgendwie so ein bisschen auch einen faden Beigeschmack, ne? Sich quasi am Leid anderer zu bereichern.
Ja, oder wie der Grünen-Haushaltsexperte Finanzexperte Sven Christian Kindler heute meinte, sich quasi mit dem Geld eines Pleitestaats den eigenen deutschen Haushalt zu sanieren. Mhm. Andererseits, das meint der Volkswirt Jürgen Mattes vom Institut der Deutschen Wirtschaft heute im Deutschlandfunk, es ist auch eine Art Beruhigung, die da drin steckt für die, die sich fürchterlich aufgeregt haben, dass Deutschland, dass andere EU-Staaten Griechenland eben überhaupt so viel Geld leihen.
Das ist bislang sozusagen nicht zum Verlust der Steuerzahler in Europa gelaufen, sondern sogar zu einem kleinen Gewinn.
Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat sich heute dafür ausgesprochen, dass eben ein Teil der Zinsgewinne auch wieder an Griechenland zurückgezahlt werden.
Die Euro-Finanzminister, die wollen Griechenland auch nach dem Ende des letzten Hilfsprogramms weiter unterstützen. Wie genau, hat Anne Tepper aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion erklärt. Danke dafür.
Deutschlandfunk Nova Update.
Ziemlich fürchterliche Bilder kommen in den letzten Tagen aus den USA. Leuten, die illegal in die USA eingewandert sind, denen werden ihre Kinder weggenommen. Die werden dann getrennt von ihren Eltern weggesperrt. Das ist tatsächlich gängige Praxis an der Grenze zwischen den USA und Mexiko, zumindest bisher. US-Präsident Donald Trump hat gestern Abend eine Direktive unterzeichnet, die damit Schluss machen soll. Trotzdem bleiben einige Fragen offen und die versuchen wir jetzt zu klären mit Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Martina Butler in Washington. Hallo Martina.
Hallo.
Rund 2300 solcher Kinder sind in Aufnahmestationen und Heimen untergebracht. Das sagt das US-Heimatschutzministerium. Was passiert denn jetzt mit diesen Kindern, die schon in den USA sind? Wann sehen die ihre Eltern wieder?
Das ist ehrlich gesagt die schwierigste Frage gleich am Anfang, denn es ist völlig unklar, wann die überhaupt und ob die ihre Eltern wiedersehen. Denn zum Teil sind die ja so klein, dass sie gar nicht sagen können, also 8 Monate, 3 Monate, wer sie sind, wer ihre Eltern sind, wo sie herkommen. Und nach Berichten eines Pflichtverteidigers aus Texas, der dann in Anhörungen der Eltern eben auch mal bei den Regierungsvertretern nachgefragt hat, wisst ihr, wo die Kinder sind, hat er oft die Antwort bekommen, nein, oder das ist unbekannt. Habt ihr Kontaktinformationen für die Eltern? Nein oder unbekannt? Und das ist wohl so weit gegangen, dass ein Richter irgendwann auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, das kann nicht sein in diesem Land, wenn man in ein Gefängnis kommt und muss sein Portemonnaie abgeben, dann bekommt man eine Quittung. Aber wenn man sein Kind nicht mehr hat und von seinem Kind getrennt wird, dann bekommt man nicht mal eine Information und ein Stück Papier. Also da merkt man einfach, wie groß die Ratlosigkeit ist, denn die Kinder sind zum Teil quer übers Land verteilt.
Selbst wenn die Familien jetzt wieder zusammengeführt werden und die dann zusammen im Gefängnis sitzen, dann ist das doch immer noch unmenschlich. Ne? Wieso kann man überhaupt die Leute da einfach so ins Gefängnis sperren?
Also das ist, sag ich mal, auch so ein Haken an dieser ganzen Regelung. Das ist das, was du jetzt sagst, ist genau der Kritikpunkt vor allem von Demokraten und Organisationen, die sich für Einwanderer engagieren. Die sagen, eigentlich ersetzt man nur ein Trauma mit dem anderen. Zwar lässt man jetzt Eltern und Kinder zusammen, aber die Kinder sind in sowas wie einem Familiengefängnis. Mhm. Das ist genau der Kritikpunkt. Aber wie das in der Praxis dann aussieht, ist wirklich die große Frage. Denn per Gesetz dürfen Kinder nicht länger als 20 Tage hier in den USA festgehalten werden. Das heißt, wenn die Trump-Regierung versuchen würde, diese Familien, also mit den Kindern, die Eltern mit den Kindern länger als 20 Tage festzuhalten, dann wird es unter Garantie zu Gerichtsverfahren kommen, weil sie damit gegen geltendes Recht verstoßen würden. Also da stehen noch ganz, ganz viele Fragezeichen, wie das überhaupt praktisch alles funktionieren soll.
Man hört auch immer mehr Details darüber, wie die US-Behörden bisher mit den Kindern umgegangen sind und umgehen. Unter anderem, dass sogar Babys von ihren Müttern getrennt werden, dass Kindern Psychopharmaka verabreicht werden, ohne das Wissen der Eltern. Was ist davon bestätigt?
Also es sind alles im Endeffekt Einzelberichte von Menschen, entweder Politiker oder Hilfsorganisationen, zum Teil Kinderärzte, die eben in unterschiedlichen dieser Kinderlager waren und berichtet haben, was sie eben jeweils erlebt haben. Das heißt, da kann man sich auch nur auf das verlassen, was wir eben von diesen einzelnen Personen hören. Aber zum Teil gibt es Bilder, es gab auch Tonaufnahmen, wo man eben gehört hat, dass diese Kinder wirklich einfach untröstlich nach ihren Eltern gerufen haben. Also es hat schon verdeutlicht, wie übel die Situation ist. Und gerade in diesen Minuten gibt es die ersten Bilder, wirklich Live-Bilder aus einem solchen Kindercamp. Denn die First Lady Melania Trump hat sich kurzfristig entschlossen, dass sie selbst nach Texas fliegt, weil sie gesagt hat, das liegt ihr so am Herzen. Sie will sich eben 2 dieser Kindercamps angucken. Das heißt, im Moment sehen wir sehr schöne Bilder vor einer Wand, wo ein Baum mit bunten Blüten dran gemalt ist. Aber sicherlich sieht nicht alles so aus. Und nicht alle Lager.
Was passiert in den nächsten Tagen noch politisch zum Thema Familientrennung in den USA? Wird es da eine solide, schnelle Lösung geben? Was glaubst du?
Also die Antwort darauf haben wir womöglich schon heute Abend, denn es stehen 2 Gesetzesentwürfe im Kongress zur Abstimmung und im Moment versucht man dort verzweifelt eine Mehrheit zumindest für einen dieser beiden Entwürfe zu bekommen und es ist fraglich, ob das klappt. Da soll aber zum Teil auch diese Familientrennung, aber auch andere Fragen der Einwanderungspolitik adressiert werden, denn in einem sind sich alle, Demokraten und Republikaner, seit Jahren einig. Es braucht eine Reform des Einwanderungsrechts. Man muss das ins 21. Jahrhundert holen. Bis jetzt sind aber alle Versuche gescheitert.
US-Präsident Donald Trump hat gestern eine Direktive Initiative unterschrieben, die dafür sorgen soll, dass Leute, die von Mexiko in die USA wollen, nicht mehr von ihren Kindern getrennt werden. Ob damit wirklich alles besser wird und was das für die Familien bedeutet, die schon getrennt wurden, hat Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Martina Butler in Washington erklärt. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Flüchtlingszentren außerhalb der EU. Dieser Vorschlag ist in einem Entwurf der EU-Gipfelerklärung für das Treffen der Staatschefs am Sonntag aufgetaucht und der wird jetzt heiß diskutiert. Wie sinnvoll dieser Vorschlag ist und ob das überhaupt rechtlich möglich wäre, Flüchtlingszentren außerhalb der EU. Darüber habe ich mit Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Kai Küstner in Brüssel gesprochen und habe ihn erstmal gefragt, wie das denn genau funktionieren soll.
Also in der Theorie und mehr als Theorie ist das alles bisher auch nicht, sollen Flüchtlinge, die im Mittelmeer aus Seenot gerettet werden, in Länder gebracht werden, die nicht der EU angehören. Also man versucht, diese Schutzsuchenden vom EU-Territorium fernzuhalten, um dann dort vor Ort zu entscheiden. Handelt es sich eigentlich um einen Schutzbedürftigen oder handelt es sich um einen, der aus wirtschaftlichen Gründen seine Heimat verlassen hat? So jedenfalls steht das in der vorbereiteten Gipfelabschlusserklärung, die wir hier vorliegen haben.
Wenn man sich jetzt das Asylrecht in Europa anschaut, wäre das denn überhaupt juristisch sauber, das ganze Verfahren in Länder außerhalb der EU zu verlagern?
Es gibt viele, die große Zweifel haben, ob das rechtlich sauber wäre, das sozusagen outzusourcen, um es mal englisch zu formulieren. Bei uns in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass man hier nur selbst Asyl beantragen kann, wenn man vor Ort ist. Man kann das also nicht sozusagen per Fernantrag, per Brief oder E-Mail tun, sondern muss physisch da sein. Und deshalb sagen auch Kritiker, man würde dann den Bedürftigen das Recht verwehren, in der EU Asyl beantragen zu können. Das ist ein Punkt, der tatsächlich noch geklärt werden müsste.
Welche Länder kämen denn da überhaupt in Frage für solche Asylzentren?
Das ist die nächste knifflige Frage. Es werden schon allerlei Kandidaten gehandelt. Da fällt einem sofort Nordafrika ein, also Libyen, Tunesien, Marokko, Ägypten, Länder, über die diese Flüchtlinge kommen. Nur drängt sich da sofort die Frage auf, sind die Menschen dort überhaupt sicher? Und stürzt man nicht diese ohnehin nicht ganz gefestigten Staaten in große Unsicherheit, wenn sie sich um diese Menschen kümmern müssen? Tunesien hatte das vor Jahren zum Beispiel mal abgelehnt, als es um genau dieses Thema Auffanglager ging. Und in der EU weiß man auch, dass man Länder, die auf der Kippe stehen, damit destabilisieren könnte. Das gilt sogar auch für EU-Beitrittskandidaten, wie zum Beispiel Albanien. Auch dieses Land wird immer wieder genannt. Also es ist nicht sicher, ob die Länder das verkraften könnten und ob es überhaupt Freiwillige gibt, freiwillige Staaten, die das mitmachen würden.
Jetzt hat sich ja heute der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz mit den Staatschefs der Visegrad-Staaten in Budapest getroffen, also mit Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn. Die kann man durchaus als Hardliner in Flüchtlingsfragen bezeichnen. Gibt es denn auf europäischer Ebene überhaupt eine Mehrheit für solche Zentren?
Es gibt zumindest immer mehr Staaten, die sich solche Zentren durchaus vorstellen können. Dänemark wirbt mittlerweile offen dafür. Frankreich ist nicht dagegen. Die deutsche Kanzlerin hatte sich in Meseberg bei dem Treffen mit dem französischen Staatspräsidenten Macron auch jetzt nicht so angehört, als hätte sie schwerwiegende Einwände. Ich halte das tatsächlich für den Versuch, eine Brücke über diesen tiefen Graben zu schlagen, den es im Moment gibt zwischen Hardlinern in der EU, in Flüchtlingsfragen und den eher aufgeschlossenen Ländern, ohne dass klar ist, ob die Idee wirklich umsetzbar ist.
Das hast du am Anfang schon gesagt, da ist noch ganz viel Theorie mit im Spiel. Aber wie groß sind denn die Chancen, dass diese Lösung mit den ausgelagerten Auffangszentren tatsächlich kommt?
Ich halte die Chance zumindest für größer als noch vor ein paar Jahren, als der Vorschlag ja schon mal aufkam. Nur damals war eher die Idee, die Flüchtlinge zu stoppen, bevor sie sich auf die gefährliche Mittelmeerüberfahrt machen. Jetzt geht es darum, diejenigen, die schon gerettet sind, nicht auf das EU-Gebiet zu lassen. Aber es sind, wie wir eben erörtert haben, noch so viele Fragen ungeklärt, dass es tatsächlich an der praktischen Umsetzung hapern könnte. Kann aber auch sein, dass es jetzt erstmal so eine Art Ablenkungsmanöver ist, dass man sich auf sowas grundsätzlich einigt, um dann die Unterschiede, die es in der EU gibt, zu übertünchen, ohne dass man weiß, ob es in der Praxis tatsächlich umsetzbar ist.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Kai Küstner in Brüssel darüber, wie realistisch das wäre, Flüchtlingszentren außerhalb der EU zu errichten. Dieser Vorschlag ist in einem Entwurf aufgetaucht, der EU-Gipfelerklärung für das Treffen der Staatschefs am Sonntag.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Back deinen Mann glücklich, auch wenn er eine zweite Liebe hat. So versucht Dr. Oetker ernsthaft, Frauen anzusprechen während der WM. Und wenn ihr jetzt denkt, schlimmer geht nicht, dann kommt Burger King um die Ecke. Die haben in Russland Frauen über 40.000 Euro versprochen und ein Leben lang kostenlos Burger, wenn sie sich von einem Fußballer schwängern lassen. Ohne Witz. Ist so passiert, auch wenn Burger King die Kampagne in der Zwischenzeit wieder einkassiert hat, nachdem es ordentlich Proteste gegeben hat. Also, dass es ziemlich viel Werbung gibt rund um die WM, das ist ja irgendwie klar, ne? Warum die bei dieser WM aber zum Teil so wirkt, als hätten die Werbefachleute vergessen, dass es mal sowas wie Emanzipation gegeben hat, damit hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Entler beschäftigt.
Ein Mann will täglich aufs Neue gewonnen sein. Das haben wir Männer so an uns, das sind wir gewöhnt und das wollen wir dann auch so haben.
Was für ein verwöhnter Popanz, dieser Mann, den die Renate aus der Dr. Oetker-Werbung von 1954 da geheiratet hat. Sie hat es schon schwer.
Eigentlich hat sie es ja viel besser als er. Sie darf backen.
Ach so, sie darf. Ja. Auch wenn das mehr als 50 Jahre her ist, so richtig viel hat sich nicht getan bei dem Weltbild von Dr. Oetker. Zur Fußball-Weltmeisterschaft, da backt die Frau dem Mann einen Fußballkuchen, damit er sie nicht so ganz vergisst während dieses langen WM-Monats.
Ich kann gar nicht backen, also ich bin nicht so ganz die Haushaltsfee.
Okay, Stevie Schmiedel von Pink Stinks gehört also schon mal nicht zur Zielgruppe von Dr. Oetker. Aber wer sind denn diese deutschen Renates, auf die diese Werbung abzielt?
Es ist eine Frage, die man sich wirklich stellt, wie 2018 Dr. Oetker noch auf die Idee kommt, so zu werben. Und man scheint ja auch aus den Berichten zu sehen, dass sie da nicht wirklich drüber nachgedacht haben.
Unwissenheit, den gesellschaftlichen Wandel der letzten Jahre einfach nicht mitbekommen oder vielleicht auch eine Spur Naivität. Dass sich vor allem in sozialen Medien
überhaupt sich mehr Menschen zu sexistischer Werbung äußern und ihr Unbehagen darüber auch kundtun. Und das ist eine sehr neue Entwicklung, die hat Dr. Oetker wahrscheinlich auch überrollt.
Ich hätte mit so einer Kampagne von Dr. Oetker jetzt persönlich nicht unbedingt gerechnet.
Benjamin Zimmermann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Marketing und Business Development der Uni Hohenheim. Er veröffentlicht regelmäßig Studien zu WM- und EM-Werbung. Glauben Sie, das war Unwissenheit oder Kalkül?
Das ist natürlich spekulativ. Ich denke schon, dass man hier auch Kalkül vermuten kann, auf jeden Fall.
Da wir nicht in die Köpfe der Menschen reinschauen können, halten wir fest, Dr. Oetker hat eventuell einfach nur den Knall nicht gehört. Oder sich gedacht, toll, jetzt wo die Öffentlichkeit sensibilisiert ist, da provozieren wir sie mal schön mit Sexismus und dann sind wir einfach in aller Munde. Klarer liegt der Fall bei Burger King in Russland. Eine Werbung bietet Frauen umgerechnet 41.000 Euro und ein Leben voller Burger, wenn sie sich von einem Fußballspieler schwängern lassen. Das soll provozieren. Die Frage ist der Coup gelungen? Ist mit der Tatsache, dass wir überhaupt hier darüber sprechen, die Rechnung schon aufgegangen?
Sicherlich ist es so, dass Burger King mit ihrer Anzeigenkampagne jetzt letzten Endes nicht positiv davonkommt. Sie müssen sich öffentlich entschuldigen, sie müssen mit dem starken medialen Gegenwind rechnen und es ist auf jeden Fall so, dass die Konsumenten auch dieses wahrnehmen.
Also zumindest in Deutschland, wo Marken eher vorsichtig sind, wenn es um gezielte Tabubrüche geht. Und in Russland?
Tragedy. They want us to be mad, they want us to be furious. And that's why they actually make commercials like that. Because this is the kind of publicity that they like.
Nastya Krasilnikova ist Journalistin und Bloggerin für Megabitch in Moskau. Dort sammelt sie sexistische Werbung und Berichterstattung in Russland. Sie sagt, nee, das schadet denen nicht. Burger King weiß ganz genau, was die da machen.
Burger King in Russia is famous for sexist commercials.
Das ist schon die dritte ganz krass sexistische Kampagne, sagt Nastya. Und genau deswegen hat sie sich auch dieses Mal entschieden, nicht mehr in ihrem Blog darüber zu berichten. Denn genau auf diese Erregung des öffentlichen Ärgernisses zielt das ab. Und es funktioniert. Nastya und ihre Freunde und die meisten jungen urbanen Russen, die regen sich auf. Dann gibt es aber auch diejenigen, die das abfeiern.
But other people in Russia in generally, I think they even wouldn't be disturbed by an ad like this. This is something that would seem funny to most of Russians.
Und wer jetzt denkt, klar, Russland, andere Rollenbilder,
Die WM in Deutschland ist doch ganz weit weg davon.
Nein, alle Werbung, die wir zur WM gesehen haben, war ganz klar sehr stereotyp. Es wird da mit Slogans gearbeitet, wie Männer müssen jetzt zu dieser Zeit grillen und es ist doch klar, dass Männer jetzt raus müssen, um Fußball zu schauen. Die Frauen müssen das akzeptieren. Überhaupt ist das eine Zeit, in der so eine männliche Dominanz zutage kommt. Und die haben wir auch in Deutschland. Wir haben nach wie vor ein Land, das ganz stark gespalten ist.
Zwischen denjenigen, die sagen,
Kuchen macht uns Männer sanft und verträglich. Da kann das neue Kleid ruhig 100 Mark mehr kosten. Oder sagen wir 5.
Und denjenigen, die davon Brechreiz kriegen.
Wo kommt die sexistische Werbung her rund um die Fußballweltmeisterschaft? Damit hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler beschäftigt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn es scheppert auf der Straße und es Tote gibt, dann hat das in 200 Fällen pro Jahr einen ziemlich dämlichen Grund. Die Leute sind nicht angeschnallt gewesen. Sie sind Gurtmuffel gewesen und davon gibt es offenbar noch ziemlich viele. 1500 weitere Personen pro Jahr werden unangeschnallt schwer verletzt. Die Unfallforscher der Versicherer, kurz UDV, die haben heute in Münster eine Studie vorgestellt. Sie haben in diesem Frühjahr online Menschen befragt, warum sie sich nicht anschnallen. Pascal Fischer aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion hat sich das alles angeschaut. Pascal, warum sind Gurtmuffel denn so gurtmuffelig?
Ja, offensichtlich vor allem, weil sie es nicht besser wissen. 28% aller Unfalltoten waren nicht angeschnallt oder falsch angeschnallt.
Falsch angeschnallt? Was heißt das genau?
Ja, zum Beispiel, da guckt noch eine Schulter raus und so weiter, sodass sich der Körper beim Bremsen im Grunde so aus dem Gurt windet und dann ist auch nichts gewonnen.
Das Klischee, das sagt da ja eher, der Grund ist, dass die Leute irgendwie auf cool machen und meinen, ey, sie fahren so gut, dass sie auf gar keinen Fall einen Gurt brauchen.
Ja, 2/3 der Opfer sind männlich und durchschnittlich 32 Jahre alt. Also so dieser großmäulige, junge, männliche Fahrer ist da wirklich sehr typisch. Der überschätzt sich selbst. Die Leute glauben nämlich irrtümlicherweise, sie könnten sich abstützen, wenn gebremst wird, sagt Siegfried Brockmann, der Leiter der Unfallforscher der Versicherer.
Schon bei 20 Stundenkilometern würde also ein Mensch, der 75 Kilogramm wiegt, 1,8 Tonnen abstützen müssen, um die Kollision mit der Windschutzscheibe oder mit dem Armaturenbrett zu verhindern. Und da ist ja jedem sofort klar, das kann nicht funktionieren.
Ja, jetzt ist das so. 98% der Leute schnallen sich ja an. Aber bei den Unangeschnallten sterben halt 200 pro Jahr durch sowas Blödes.
Warum ist es eigentlich so tödlich? Zumindest vorne gibt es da mittlerweile eigentlich meistens ein Airbag.
Ja, und das ist schon wieder der nächste Irrtum und wieder ein Grund. Der Airbag wirkt nämlich nur effektiv zusammen mit dem Gurt. Ah. Ja, also alleine bringt er auch nur halb so viel. Und außerdem geht er ja unterhalb von 20 Stundenkilometern gar nicht los. Bei dem Tempo aber, haben wir ja gerade gehört, wirken eben schon ganz ordentliche Kräfte auf den Körper.
Haben die Unfallforscher da Lösungen parat?
Ja, mehr Kontrollen durch die Polizei und höhere Strafen, will Siegfried Brockmann.
Dann wäre es eben auch durchaus angemessen, wenn die Polizei nicht nur Geschwindigkeitskontrollen macht, sondern eben auch durchaus wieder mal Schwerpunktkontrollen, ob der Gurt angelegt ist oder nicht. Und in der Tat, jeder Kraftfahrer macht ja im Kopf so eine Rechnung und wenn ich nur alle 10 Jahre in der Gefahr bin, mal 30 Euro zu bezahlen, bringt das nichts. Das bedeutet, auch das Bußgeld muss hoch und idealerweise passiert beides.
Bisher nämlich, das hat diese Umfrage auch gezeigt, schrecken die Strafen die Gurtmuffel nicht ab.
Was ist so mit technischen Kontrollen? Also ich habe ja eben schon von meinem alten, aber offensichtlich technisch völlig up-to-date im Auto gesprochen. Das piepst bei Nicht-Anschnallen. Das muss doch eigentlich den Willen von jedem Gurtmuffel brechen, oder?
Ja, die UDV wollen am liebsten in allen Autos sowas, nicht nur in den neuen, diese Blinklichter oder Sounds. Jetzt gibt's ja wieder Tricks dagegen, ja. Du klickst den Gurt ein und sitzt davor, das ist dieser Taxifahrertrick. Und dann gibt's noch so einsteckbare Gurtschlösser. Was? Ohne Gurt, ja, kannst du im Netz kaufen.
Man könnte es aber technisch sehr leicht lösen, indem das Gurtschloss erkennt, ob Zug drauf ist. Das kann man technisch erkennen und dann würde der Erinnerer nicht ausgehen und weiter nerven. Technisch kein großes Problem.
Ja, am besten funktioniert natürlich auch die soziale Kontrolle. Auch das ein Ergebnis. Menschen werden allein im Auto zu diesen Gurten muffeln, aber wenn da jemand mitfährt, ja, dann schnallen die sich eher an.
Grundmuffel, der Begriff ist ja irgendwie auch schon ziemlich muffelig, irgendwie die 80er rufen da an. Ne? Können wir da nicht irgendwie ein besseres, ein anderes Wort finden, um die Typen dann wirklich mal runterzumachen?
Ja, muss ja schon irgendwas Negatives sein.
Was hieß es?
Wie wäre es mit Schnallschnarchnase oder Gurt Goofy ist mir noch eingefallen.
Naja. Gurt Goofy ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Davon gibt es tatsächlich 200, die tödlich enden, weil sie falsch oder gar nicht angeschnallt sind und weil sie sich wahrscheinlich für besonders fahrtüchtig halten. Unfallforscher sagen, Kontrollen und Bußgelder können helfen. Vielen lieben Dank, Pascal Fischer aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was passiert eigentlich, wenn man durch Zufall einen richtigen Schatz findet? Darf ich den dann behalten? Die Geschichte, um die es jetzt geht, die klingt erstmal wie ein klassischer Sechser im Lotto. Zwei Jungs aus Baden-Württemberg, die laufen mit einem Metalldetektor durch die Gegend, eigentlich um irgendwelche militärischen Überbleibsel zu finden. Was sie aber stattdessen finden, ist ein richtiger Schatz. Tausende Silbermünzen aus dem Mittelalter. Die nehmen die zuerst mal mit nach Hause, ohne jemandem was davon zu erzählen. Einige Monate später melden sie ihren Fund dann aber doch beim Landesamt für Denkmalpflege. Vielleicht, weil sie ein schlechtes Gewissen hatten. Vielleicht, weil sie auch sich vorher keine Gedanken darüber gemacht haben, dass man sowas melden muss. Jetzt haben sie auf jeden Fall richtig Ärger. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, das Landeskriminalamt ist eingeschaltet, es gab Wohnungsdurchsuchungen und die Münzen, die wurden beschlagnahmt. Damit euch sowas nicht auch passiert, wenn ihr mal einen Schatz findet, habe ich mit Carsten Konze gesprochen. Er ist professioneller Hobbyschatzsucher und zuerst habe ich ihn gefragt, wie ich denn verhindere, dass mir als Schatzsucher wirklich ein ähnliches Schicksal blüht wie den beiden aus Baden-Württemberg.
Als erstes sollte man sich, bevor man in dieses Hobby einsteigt, mal generell mit dem Thema Genehmigung befassen. Das ist nämlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich darf zum Beispiel auch in gewissen Bundesländern gar nicht mit dem Metalldetektor suchen gehen, zum Beispiel in Schleswig-Holstein, da ist das verboten.
Aha.
Im Rest von Deutschland ist es genehmigungspflichtig, bis auf Bayern. Also Bayern ist komplett frei, da kannst du gehen, bis auf Bodendenkmäler. Und im Rest der Republik brauchst du eine Genehmigung, wenn du nach wirklich alten Sachen suchen möchtest, also antiken Dingen. Also das ist schon mal Nummer eins. Mhm. Und wenn ich dann so eine Genehmigung habe und ich finde was, dann gibt es natürlich auch eine Meldepflicht für Funde, die von besonderer wissenschaftlicher Bedeutung sind. Das muss man dann auch anzeigen.
Wenn ich so eine Genehmigung habe, was erlaubt die mir denn dann zu tun? Also kann ich dann irgendwie einfach überall rumlaufen durch den Wald oder was auch immer und fange da mal an zu buddeln? Oder da muss man ja auch irgendwie drauf achten, wem gehört das Waldstück zum Beispiel? Oder also wo darf ich denn da überhaupt was machen?
Genau, also die Reihenfolge ist so, als allererstes schlägst du mal bei der Archäologie auf, beim Landesarchäologen, kümmerst dich um das Thema Genehmigung. Dann sprecht ihr Flächen ab, die der Archäologe dir dann freigibt und auf denen darfst du dann suchen, das wird vorher vereinbart. Und im zweiten Schritt gehst du dann hin und sprichst mit dem Grundstückseigentümer. So, und wenn das geklärt ist, dann darfst du eigentlich erst suchen gehen und vorher nicht.
Jetzt habe ich das also alles hinter mich gebracht, habe eine Genehmigung, habe ein Stück Land, wo ich suchen darf und finde was. Wie viel Zeit habe ich denn jetzt dann überhaupt, um diesen Fund zu melden, wenn er dann irgendwie was Historisches Bedeutendes ist?
Das sollte man in der Regel sofort machen. Man merkt das auch, wenn das wirklich historisch bedeutend ist. In dem Fall waren es jetzt mehrere tausend Münzen. Da sollte jedem mit einem normalen Menschenverstand klar sein, das ist was Außergewöhnliches, das muss ich sofort melden. Da rufe ich den Archäologen sofort an. Also das sollte jedem klar sein. Und ansonsten ist es immer ein Stück weit auch Absprache mit dem Archäologen, bei dem ich die Genehmigung bekommen habe. Und das scheint bei den beiden Kollegen, die da den Fund gemacht haben, gar nicht der Fall gewesen zu sein. Also sie hatten überhaupt keinen Kontakt zur Archäologie, deswegen wussten sie es auch nicht. Das ist dann einfach ganz kleine Unterschlagung. Das kann eine Geldstrafe nach sich ziehen oder aber eine Bewährungsstrafe. Vielleicht auch, ich will jetzt nicht spekulieren, aber also man sollte schon genauer aufpassen, was man da macht. Eine Strafe folgt auf jeden Fall.
Das heißt aber, ich muss dann schon relativ direkt quasi wieder mit dem Menschen Kontakt aufnehmen, der mir die Genehmigung erteilt hat, wenn ich sowas finde, weil sonst gibt's Ärger.
Genau, sonst gibt's Ärger, denn bei all dem Schatzfieber, was ich nachvollziehen kann auch, wo dann auch mal die eine Gehirnhälfte ausschalten kann, sollte man trotzdem nicht vergessen. Es geht nicht darum, dass dir jemand was wegnehmen möchte, sondern es geht darum, dass dieser Fund verortet werden soll. Wenn man das ernst meint in dem Hobby, dass man zum Beispiel auch, wenn man nur eine, zum Beispiel römische Silbermünze findet, davon ein GPS-Foto machen, dass man die Verortung hat, also dass der Archäologe später ganz genau feststellen kann, von wo kommt denn die Münze oder von wo kommt denn die Scherbe. Also das ist im Prinzip wichtig, um nachher so eine Art Geschichtspuzzle auch zusammensetzen zu können und um Zusammenhänge in der zum Beispiel Spätantike wiederherstellen zu können. Hm. Und wenn man das richtig macht, in der richtigen Reihenfolge, findet sowas, zeigt das sofort an, dann hat man auch in fast allen Bundesländern das Recht auf eine Belohnung und die sollte dann in dem Fall auch nicht zu klein ausfallen.
Das heißt, du darfst dann jetzt in dem konkreten Fall die Münzen dann im Zweifel nicht behalten, aber du bekommst einen Finderlohn.
Genau, also das ist in vielen Gesetzestexten so verankert im Denkmalschutzgesetz. Du wirst nicht entschädigt, also du bekommst nicht das aufgerechnet mit den Münzen, die du da gefunden hast, aber du bekommst eine angemessene Belohnung. Und ja, da sollte man schon so sich im Rahmen bewegen. Das ist immer so ein bisschen Ermessenssache. Keiner will sich ja so wirklich festlegen. Aber ich denke mal so, ja, 25-30% sollte da der Staat schon springen lassen für die Jungs, wenn sie es denn richtig machen.
Immerhin das. Also gibt es doch einen Grund zum Freuen, wenn man mal einen Schatz findet, auch wenn man ihn dann wieder abgeben muss. Jetzt muss man eben nur noch einen Schatz finden. Aber wie man sich dann korrekt verhält, hat Schatzsucher Carsten Konze erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.